Aber letztendlich kenne ich wirklich keinen Diabetologen, der nicht Hafertage einsetzt für seine Patienten als Empfehlung, als Tipp.
Aber nur mit 2 Hafertagen der Cholesterinspiegel tatsächlich nachweislich signifikant gesenkt werden konnte.
Aber es kommt eben das Thema Ballaststoffe zu kurz. Und das ist das Neue an der Hawaii-Methode.
Willkommen im Podcast Lecker zum Erfolg. In dieser Folge spricht Uwe Schröder mit Dr. Winfried Keutage über die Hawaii-Methode. Also Hafer plus Eiweiß. Es geht um Blutzucker, Ballaststoffe, Beta-Glucan und das Mikrobiom. Und um die Frage, was das für Gesundheit, Gewichtsmanagement und sogar für die Sporternährung bedeuten kann. Eine Folge mit viel Praxisbezug, spannenden Impulsen und alltagstauglichen Ideen. Unbedingt reinhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des diese Podcasts Lecker zum Erfolg. Ich bin Uwe Schröder, Vorstandsmitglied im Deutschen Institut für Sporternährung, Ernährungswissenschaftler. Und ich freue mich heute, Herrn Dr. Winfried Keutage zu begrüßen. Hallo, Dr. Keutage.
Ja, hallo.
Dr. Keutage, Sie sind Facharzt für Allgemeinmedizin, Diabetologe, Ernährungsmediziner, haben eine große Schwerpunktpraxis Diabetes in Münster. Bindet uns so ein bisschen, denn Sie sind dort auch an der Fachhochschule Münster im Fachbereich Ökotrophologie, bilden dort angehende Ernährungswissenschaftler aus und auch ich bin dort als Lehrbeauftragter für den Bereich Sporternährung zuständig, also darf dort auch angehende Ernährungswissenschaftlerinnen in diesem Themenfeld unterrichten und Sie sind auch im Sport aktiv, denn Sie betreuen das Zweitliga-Basketballteam in Münster als ja, sportmedizinisches Team. Nicht nur das, Sie sind Vorstandsmitglied im Berufsverband Deutscher Ernährungsmediziner, Mitglied bei der Deutschen Diabetesgesellschaft, haben an den aktuellen Leitlinien und Praxisempfehlungen zur Ernährung von Menschen mit Diabetes mitgearbeitet, also nicht nur klassisch in der Betreuung von Menschen mit Diabetes, sondern auch an der Weiterentwicklung der neuen Umsetzung der neuen Empfehlungen. Sie halten regelmäßig Vorträge für Ärztinnen, Fortbildung für Ernährungsfachkräfte und Patienten, eben auch in der Praxis direkt unterwegs. Und Sie haben 2 Spiegel-Bestseller auf Ihrer Erfolgsliste stehen. Finde ich ganz toll. Wir haben auch das ein oder andere Buch hier bei uns veröffentlicht, aber so weit sind wir leider noch nicht gekommen. Das ist auf allem beim Anfang gewesen, die Haferkur für einen gesunden Stoffwechsel. Und ganz aktuell, und da soll es heute so ein bisschen drum gehen, die Hawaii-Methode oder besser gesagt Abnehmen mit der Hawaii-Methode. Jetzt muss ich sagen, bei Hawaii, ich bin im Bereich der Sporternährung unterwegs, da denke ich natürlich an diese wunderschönen Inseln im Pazifik und an den Iron Man, aber das ist mit Hawaii nicht gemeint. Herr Dr. Keutage, vielleicht so in einem kurzen Satz, was verbirgt sich denn hinter Ihrem Hawaii?
Ja, genau richtig. Also das kommt daher, dass der Name Hawaii natürlich mit anderen Dingen verbunden ist, aber in diesem Fall beschreiben wir Hawaii auch anders. Also Hawaii und setzt sich zusammen aus 2 Wortbestandteilen Hafer und Eiweiß. Betonung liegt da auf Eiweiß. Es ist jetzt nicht primär das Ei, sondern es ist allgemein ein hoher Eiweißanteil. Und das ist ein Kunstname, den ich mir ausgedacht habe, um eben diese Methode, um dieses Prinzip anschaulich und wiedererkennbar zu machen. Und das sind auch die Verbindungen dann zur Ernährungsmedizin, aber auch zur Sportmedizin, dass diese Themen durchaus auch in der Sportmedizin sehr wichtig sind. Und auch wenn der Titel heißt Abnehmen mit der Hawaii-Methode, bin ich sehr dankbar, dass wir auch über Sporternährung sprechen können, weil letztendlich passt das Thema wunderbar zusammen.
Ja, das denke ich auch. Gerade die Motivation, Sport zu betreiben, ist ja bei den allermeisten Menschen, wenn wir jetzt mal absehen von den Athletinnen und Athleten, die wir jetzt gerade bei den Olympischen Spielen im Fernsehen sehen durften, ist ja das Abnehmen, das Gewicht halten, sicherlich auch der Muskelaufbau, Körperfettreduktion. Und da kommt natürlich immer die Frage, wie kriege ich das am besten, wie kriege ich das am einfachsten, vor allem eben auch am praxisnahesten hin, so dass ich mich möglichst wenig verändern muss oder damit ich möglichst einen Hebel habe, der mir hilft, da schnell erfolgreich zu sein. Warum jetzt ausgerechnet Hafer? Also ich kenne diese Hafertage, die sind schon seit vielen, ja man kann es da fast sagen, Jahrhunderten bekannt. Was hat es mit Hafer auf sich? Warum ist Hafer so effektiv?
Also ursprünglich kommt das Thema Hafer und Hafertage ja wirklich klassisch vom Typ-2-Diabetes. Zwar ist das eine Beobachtung gewesen, die schon über 100 Jahre alt ist von einem Diabetologen, einem deutschen Diabetologen, Karl von Norden. Und der hat beobachtet, dass unter Hafertagen der Zucker runtergeht. Damals wusste man noch nicht von Typ 1 oder Typ 2 Diabetes. Man konnte den Blutzucker noch nicht messen, sondern den Zucker im Urin. Und man hat gesehen, Menschen profitieren von Hafertagen überraschenderweise, weil Hafer ja auch Kohlenhydrate enthält. Und damals sah man ausschließlich Kohlenhydrate als etwas, was den Zucker erhöht. Und diese Beobachtung, die hat sich jetzt über mehr als 120 Jahre fortgesetzt und wurde natürlich modifiziert. Aber letztendlich kenne ich wirklich keinen Diabetologen, der nicht Hafertage einsetzt für seine Patienten als Empfehlung, als Tipp. Und die Beobachtung ist, dass der Blutzucker sinkt. Das ist der Ausgangspunkt und das ist die Historie der Hafertage.
Jetzt haben Sie ein wichtiges Stichwort genannt, Blutzucker. Ich denke, wir sollten am Anfang erklären, warum ist denn der Blutzucker so elementar wichtig für die langfristige Gesundheit, die Stabilisierung des Blutzuckers, ein regelmäßig hoher Blutzucker. Ich denke, das wissen wir, führt wahrscheinlich zum Diabetes. Wir haben aber vorher noch einen Status, die runtergehende Insulinsensitivität. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was hat Blutzucker jetzt mit unserer Gesundheit allgemein zu tun?
Also zunächst mal denke ich als Diabetologe natürlich an meine Patienten, die Diabetes haben. Und die haben auf den ersten Blick vor allen Dingen ein Blutzuckerproblem, also hohe Zuckerwerte. Und wenn ich dann eine Methode habe, eine Ernährungsstrategie habe, die den Zucker für Tage und Wochen nach unten korrigiert, ist es natürlich naheliegend, dass diese Ernährungsstrategie sinnvoll ist. Jetzt übertragen auf die Sportler bedeutet, dass immer mehr Sportler auch auf ihren Zuckerwert achten. Das bedeutet nicht, dass die jetzt in einem krankhaften Bereich sich befinden, sonst hätten sie einen Diabetes oder Prädiabetes. Nein, das sind ja meistens schlanke, sportliche Leute, oft auch jünger noch. Und da sehen wir trotzdem, dass viele sich mit ihrem Blutzucker beschäftigen und zum Beispiel einen Zuckersensor einsetzen. Ja, also verschiedene Hersteller und das sind diese weißen Knöpfe am Arm. Kann man auch am Bauch tragen. Und ich weiß, dass das in der Sportmedizin relativ viel eingesetzt wird. Nicht, weil dann der Zucker krankhaft erhöht ist, sondern weil eben genau diese Zuckerregulation wichtig ist. Und wir wissen natürlich viel über Zucker und Leistungssport. Und auf den ersten Blick ist Zucker ja auch die Energiequelle, die am leichtesten zur Verfügung steht. Das Gehirn ist sozusagen scharf auf Zucker, besonders gierig nach Zucker. Aber auch die Muskeln nehmen natürlich den Zucker sehr gerne, weil er sich leicht aus Zucker eben Glykogen auch herstellen lässt. Insofern ist ein stabiler Zuckerwert durchaus für den Sportler von Interesse. Und deswegen nutzen auch einige Sportler den Sensor, um zu beobachten, gibt es Zuckerausschläge nach oben oder nach unten. Und manchmal ist es so, dass auch ein Gesunder relativ starken Ausschlag des Zuckers nach oben hat. Das ist dann aber für so einen kleinen Moment und dann fällt er anschließend sehr schnell und rapide nach unten. Das hat eigentlich keinen Krankheitswert, ist aber für die Leistungsbereitschaft und für das Ergebnis beim Sport eher von Nachteil, diese Zuckerschwankungen.
Ja, ich denke, da sprechen Sie die, so kenne ich es, die sogenannte reaktive Hypoglykämie auch mit an. Wenn ich also sehr schnell verfügbare Kohlenhydrate aufnehme, dann habe ich diese Blutzuckerspitze. Und wenn ich dann sehr insulinsensitiv bin, kann es sein, dass mein Blutzucker innerhalb kürzester Zeit absinkt und ich beim Start mit meinem Tennismatch in einem sehr niedrigen Blutzuckerbereich bin und dann neuromuskuläres Zusammenspiel vielleicht nicht mehr optimal funktioniert, auch das Belastungsempfinden durchaus eingeschränkt ist. Ich denke, wir sollten nochmal klarstellen, unter Zucker verstehen wir jetzt den klassischen Blutzucker, also als chemische Substanz wäre das der Traubenzucker. Herkömmlich wird ja unter Zucker der Haushaltszucker verstanden, der sich ja zusammensetzt aus Glucose, also dem Traubenzucker und einem Fructoseanteil, dem Fruchtzuckeranteil, der nochmal eine andere Wirkung hat, vor allem auf die Leber relativ ungünstig einfließen kann. Ich denke, wir sollten auch erwähnen, dass dieser Blutzuckeranteil natürlich auch durch stärkehaltige Lebensmittel sehr stark beeinflusst wird, also die klassischen Kartoffeln, Nudeln, Reis, aber eben auch der Hafer. Und da kommt es immer darauf an, wie schnell steigt dieser Blutzuckerwert, wie schnell reagiert mein Körper dagegen. Und wir in der Sporternährung unterscheiden da oft zwischen Lebensmitteln, die aktivitätsnah eingesetzt werden. Im leistungsorientierten Bereich sind das dann eben süße, Kohlenhydrat- oder zuckerhaltige, klassische haushaltszuckerhaltige Lebensmittel, auch mit einem sogenannten Maltodextrinanteil, was nichts anderes ist als Traubenzucker einer mittellangen Kette. Und für uns ganz besonders wichtig ist die sogenannte Basisernährung, also die aktivitätsferne Ernährung. Denn da habe ich aus 30 Jahren Ernährungsberatung oft erlebt, dass viele sportlich Aktive denken, jetzt bin ich doch schon zweimal in der Woche 5 Kilometer gejoggt, jetzt darf ich mir rund um die Uhr diese süßen Sachen gönnen. Besser wäre es eben auf Lebensmittel aktivitätsfern zurückzugreifen, die zwar Kohlenhydrate liefern, aber eben den Blutzucker nur langsam ansteigen lassen. Und dazu gehört, glaube ich, auch der Hafer.
Genau richtig. Also die Kohlenhydrate sind ja eine sehr wichtige Makronährstoffgruppe. Das ist völlig klar, dass gerade Sportler auch auf Kohlenhydrate zurückgreifen. Und der Klassiker sind so die Nudeln, wenn man an Jan Ullrich denkt. Ich glaube, dass der Hafer da deutlich überlegen ist, weil er bietet natürlich alle Kohlenhydrate, weil er primär erstmal kohlenhydratreich ist. Aber der große Unterschied ist, er ist auch ballaststoffreich. Und die klassischen Nudeln sind das nicht. Und Vollkornnudeln, naja, das ist Geschmackssache, das muss jeder selber entscheiden. Und von allen auch Getreidesorten ist wirklich der Hafer am besten auch verfügbar als Vollkornprodukt. Weil Sie müssen einfach nur in den Discounter gehen, für ganz kleines Geld Haferflocken kaufen und Sie haben immer ein vollwertiges Produkt. Bei anderen Getreidesorten, auch Weizen und Gerste, es gibt auch andere Getreidesorten, die durchaus gesund sein können, wenn man das richtige Mehl verwendet. Aber das Schöne an Haferflocken ist, kennt jeder und überall verfügbar und es gibt Rezepte. Und ich meine, das ist Eulen nach Athen tragen, ja. Ich habe letztendlich die Haferflocken, die ja bei vielen Sportlern zum Frühstück auf dem Speiseplan stehen, die habe ich ja quasi in das Hawaii-Buch geholt und mir das abgeguckt, teilweise von den Sportlern, wie die frühstücken, und das habe ich eben versucht jetzt auch zu übertragen auf Patienten, die eben nicht so sportorientiert sind, die eben es nicht gewohnt sind, frische Lebensmittel sich morgens zu machen und trotzdem schnelles Frühstück brauchen, abseits eines weißen Brötchens.
Ja, ich glaube, man kann aus der Sporternährung tatsächlich viel lernen. Das betrifft auch das zweite Thema, was wir gleich noch ansprechen werden, nämlich Eiweiß, wo man ja auch sehr, sehr restriktiv war und inzwischen sieht, auch Nichtsportlerinnen und Nichtsportler können durchaus von einer höheren Eiweißaufnahme profitieren. Aber ich würde gerne noch bei einem Stichwort bleiben, was Sie gerade genannt haben, Ballaststoffe. Da stellen sich viele eben klassisch diesen Vollkornanteil vor und das sind überwiegend die sogenannten unlöslichen Ballaststoffe. Die binden dann Wasser im Darm und das führt dazu, dass ich regelmäßig die Toilette besuchen kann. Ist natürlich sehr wertvoll, auch hinsichtlich Darmkrebsrisiko ja bekannt. Was uns aber hier auch interessiert, gerade im Bereich auch der freizeitsportlichen Ernährung, ist dieser lösliche Ballaststoffanteil, den wir in den Haferflocken haben. Denn diese löslichen Ballaststoffe, die dienen unseren Darmbakterien unter anderem als Futter. Und wenn die Darmbakterien, die wir im Darm haben möchten, wachsen und gedeihen, dann können wir davon profitieren, weil die nämlich eine tolle Wirkung auf die Darmwand auch haben, weil die über den Vagusnerv uns auch mental aufbauen können. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil diese Ballaststoffe, ein wichtiger Ballaststoff aus diesen Haferflocken, das Beta-Glucan, noch andere Wirkungen hat, die Sie viel besser beschreiben können als ich.
Ja, tatsächlich, das ist ein besonderer Ballaststoff, der eben in dieser Form spezifisch und einzigartig ist für den Hafer. Deswegen nennen wir das auch Hafer-Beta-Glucan oder Glucan-Hafer. Und dieser hohe Beta-Glucan-Gehalt, der ist für die Haferflocken oder überhaupt für Hafer einzigartig und hat besondere nochmal zusätzliche gesundheitliche Vorteile, die über das hinausgehen, was, ich sag mal, sowieso gewöhnliche lösliche Ballaststoffe eh schon haben. Und das ist eben nachweislich den Glukoseanstieg bremsen. Das kann sonst kein anderes Getreide von sich behaupten. Und was auch sehr bemerkenswert ist, den Cholesterinspiegel senken. Dafür gibt es einen Health Claim, auch schon lange, seit über 20 Jahren gibt es den Health Claim der Europäischen Kommission, durch die Behörde untersucht, verifiziert, EFSA hat das belegt und man kann damit werben, wenn man einen Beta-Glucan-Gehalt von 3 Gramm am Tag zu sich nimmt, und das kann man mit ungefähr mindestens 100 Gramm Haferflocken zum Beispiel, würde man das täglich erreichen können.
Diese Podcastpause wird präsentiert von Dr. Wolz. Du achtest auf eine gesunde Lebensweise, bist sportlich aktiv und möchtest deinen Körper optimal unterstützen? Dann könnte der Hawaii-Glucan-Hafer-Eiweiß-Shake von Dr. Wolz genau das Richtige für dich sein. Der Shake basiert auf der Hawaii-Methode des Diabetologen und Spiegel-Bestseller-Autors Dr. Winfried Keutage, einer Kombination aus besonders beta-glucanreichem Hafer und hochwertigem Eiweiß. Das Besondere? Der verwendete Glucanhafer enthält besonders viel Beta-Glucan. Dadurch reicht schon eine kleine Menge, um deinen Körper mit wertvollen Ballaststoffen zu versorgen, bei gleichzeitig moderater Kalorienzufuhr. Dazu kommt ein hochwertiges, laktosefreies Eiweiß mit vollständigem Aminosäurespektrum. Ideal für aktive Menschen, die ihre Muskeln unterstützen und gleichzeitig bewusst essen möchten. Schnell zubereitet, gut sättigend und perfekt für einen aktiven Alltag. Und jetzt aufgepasst! Mit dem Code VITAL15 bekommst du 15% Rabatt im Onlineshop von Dr. Wolz unter www.wolz.de www.wolz.de. Einfach den Code VITAL15 im Warenkorb eingeben und sparen.
Ja, diese EFSA, das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, soweit ich weiß, ist sie in Parma, haben jetzt nichts mit dem Schinken zu tun, sondern sind dafür verantwortlich, Wirkaussagen zu legitimieren für ganz Europa, die man wissenschaftlich abgesichert bestimmten Lebensmitteln oder Inhaltsstoffen von Lebensmitteln zuschreiben kann. Und ich denke, es ist wirklich herausragend, dass ein einzelnes Lebensmittel bzw. eine Substanz zwei solcher Health Claims bekommt. Einmal, wie Sie gesagt haben, für den Cholesterin oder für die Reduktion des Cholesterins und aber auch, und da kommen wir wieder zu dem, was wir kurz vorher besprochen haben, zu der Verminderung des Blutzuckerspiegelanstiegs. Das heißt, wenn ich viel Hafer esse, dann habe ich zwar die Kohlenhydrate, die ich gerne aufnehmen möchte als sportlich aktiver Mensch, nach meinem Ausdauertraining, auch nach meinem Krafttraining, aber der Blutzuckerspiegelanstieg, den wir ja gerne in engen Grenzen haben möchten, der wird vermindert, weil wir dort einer entsprechend großen Menge auch dieses Beta-Glucan mit enthalten haben. Kann man das so sagen?
Das ist sehr gut und zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Und auch den Punkt, den Sie eben vorher erwähnten, dass die Ballaststoffe gut fürs Mikrobiom ist, für unsere Darmflora, ist enorm wichtig. Und damit unterscheidet sich die Hawaii-Methode von dem, was so häufig sonst beworben und empfohlen wird. Das sind Proteinprodukte. Es gibt Proteinbars, es gibt Puddings, es gibt natürlich die Shakes. Und es gibt eben dort immer im Regal eine große Auswahl, meistens mit Zucker oder besser gesagt mit Süßungsmitteln, mit Zuckerersatz oder Süßungsmitteln. Wir haben aber in der Regel wenig oder keine Ballaststoffe in diesen Eiweißpräparaten. Und das ist das, was ich tatsächlich bemängel. Ansonsten bin ich ein großer Fan der eiweißbetonten Ernährung und halte da viel von. Und das machen uns ja auch die Sportler, gerade die Kraftsportler vor. Ja, Krafttraining, Maximalkrafttraining in Kombination mit Eiweiß. Das ist die Kunst, Muskel zu erhalten oder, was die Kraftsportler wollen, Muskel aufzubauen. Das ist die Formel und das brauchen wir auch in der Ernährungsmedizin für kranke Menschen mit Adipositas, die auf dem Weg sind abzunehmen, für Menschen mit Diabetes, die ihre Muskelmasse erhalten wollen, Insulinresistenz reduzieren wollen. Also es ist so wichtig, dieses Thema Eiweiß, aber es kommt eben das Thema Ballaststoffe zu kurz. Und das ist das Neue an der Hawaii-Methode, dass das nicht nur theoretisch oder sehr praktisch mit Rezepten, mit sehr einfachen, sehr simplen Rezepten, die total naheliegend sind, eben verbunden ist. Und da mir das nirgendwo in Büchern wirklich eingefallen oder aufgefallen ist, war es mir wichtig, dass wir eben Rezepte entwickeln, die ganz alltagstauglich sind. Suppen, Eintöpfe, Pizzateig, Pfannkuchen, auch durchaus was eher in die süße Richtung geht, aber eben um diese Eiweiß- und ballaststoffreichen Hafer-Beta-Glucan-Anteile ergänzt.
Ja, lassen Sie mich ganz kurz nochmal so einen draufsetzen bei dem Thema Hafer und bei der Wertigkeit. Ganz aktuell, jetzt Anfang 2026, kam eine tolle Studie von der Uni in Bonn raus, die gezeigt hat, dass mit zwei Hafertagen, zugegebenermaßen mit sehr viel Hafer, aber nur mit zwei Hafertagen, der Cholesterinspiegel tatsächlich nachweislich signifikant gesenkt werden konnte. Also das zeigt ja wirklich, welches Wirkpotenzial da drin steckt. Jetzt haben Sie von den Rezepten in Ihrem Buch gesprochen. Das sind Rezepte, die ich über den Tag sehr schön einbauen kann mit unterschiedlichen Haferanteilen in, naja, wie soll ich sagen, in klassischen Lebensmitteln, klassischen Mahlzeiten. Aber bleiben wir kurz noch bei diesem, was vielleicht auch in Bonn gemacht wurde, dem Hafertag. Was halten Sie von Hafertagen? Ein, zweimal in der Woche, wo ich fast alles, was ich esse, aus Hafer esse.
Also erstmal, ich halte da viel von. Dann die Historie, Karl von Norden hat es ja erfunden, hält da auch viel von. Und ich habe eine Umfrage gemacht. Da haben am Ende überwiegend Diabetologen und Diabetesberaterinnen teilgenommen. Und da haben 150 diese Umfrage beantwortet. Die ist auch publiziert worden in der aktuellen Ernährungsmedizin. Das ist also das Organ unter anderem der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, wie auch der Verband der Gutrophologen und der Diätassistenten, also wirklich hochrangig in der Ernährungsmedizin publiziert. Und Quintessenz der Antworten war, ja, wir sind überzeugt von Hafertagen und es gibt da so zwei gängige Strategien. Das ist ein Hafertag pro Woche oder zwei Hafertage pro Monat. Das waren so die beiden Varianten, die die meisten Befragten ihren Patienten empfohlen haben und die waren etwa gleich auf. Und ich glaube, es ist unseren Patienten überlassen, wie sie es machen, wie sie es am besten in den Alltag einbauen können. Das Bemerkenswerte ist ja nicht, dass an diesen Tagen der Zucker wenig ansteigt. Das würde man ja erwarten. Die sind ja tendenziell auch hypokalorisch, also nicht ganz so viel Kalorien, wie man sonst isst, weil Hafer ja auch super sättigt. Das kommt noch hinzu. Deswegen ja auch abnehmen, ne? Eine starke Sättigung durch Eiweiß und Hafer. Aber hier zurück zu den Hafertagen. Da war jetzt wirklich die Frage, was macht das mit dem Blutzucker? Und da war jetzt zum Beispiel Eiweiß nicht vertreten in den Hafertagen und oder sehr wenig Eiweiß. Und dennoch hat dieser Effekt eben nicht nur an dem Tag selber oder an dem Folgetag, sondern über 4 Wochen gewirkt. Und das ist das eigentlich Bemerkenswerte, wie eine Ernährungsintervention sich über so einen langen Zeitraum auswirkt. Und es gibt auch Erklärungsmodelle, wie das sein kann. Eine ist eben das Beta-Glucan direkt auf biochemischer Ebene. Das sind Hormone wie DPP-4-Hormonen zum Beispiel zu nennen oder SGLT1-Rezeptoren oder die Gluconidase. Also da gibt es durchaus auf experimenteller und Tiermodellebene Ansätze. Über die Gallensäure-Rückresorptionshemmung ist tatsächlich auch dieser Effekt fürs Cholesterin gut belegt. Und neuerdings fokussiert sie sich aber auch stärker auf die Beeinflussung des Mikrobioms. Und das ist der Punkt, den Sie schon erwähnten. Und wir kennen verschiedene Strategien, wie wir das Mikrobiom verbessern können. Und eine ist eben prä- und probiotisch. Und zu den präbiotischen, also zu den nicht lebenden Substanzen, die wir essen sollten, um das Mikrobiom zu verbessern, gehört auch der Hafer. Aber es gibt natürlich noch mehrere andere.
Ja, die resistente Stärke könnte man da noch nennen, die zum Beispiel beim Erkalten von Nudeln oder auch vor allem von Kartoffeln entsteht. Das ist so ein bekanntes Tool oder man sagt, glaube ich, Neudeutsch-Hack bei Sportlerinnen und Sportlern im Ausdauersport, die das sehr gerne machen. Jetzt haben Sie das Thema Hafertag wunderbar biochemisch erklärt. Ich würde mich freuen, wenn Sie kurz so einen Hafertag für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal skizzieren könnten. Wie sieht sowas tatsächlich in der Praxis aus?
Also wir sprechen heutzutage von dem sogenannten modifizierten Hafertag. Das ist jetzt empirisch, also da gibt es so historisch jetzt nicht den einen, der es erfunden hat. Jedenfalls war das für mich nicht in den Recherchen herauszufinden. Aber das ist so tradiert, übertragen, so über Jahrzehnte gehören da in der Regel Haferflocken hier dazu, naturgemäß. Das sollte man vielleicht so ein bisschen von der Menge auch nach dem Körpergewicht gucken, aber oft werden halt so 75 Gramm Hafer pro Mahlzeit als Mittelwert beschrieben und die kann man dann kombinieren mit Gemüse. Das ist in der Regel immer erlaubt. Das ist durchaus sättigend, aber es kommen eben noch weitere Zutaten hinzu. Das ist zum einen das Gemüse. Ne, wenn man also ein warmes Porridge macht, ist es auf alle Fälle auch immer sozusagen erlaubt. Auf der anderen Seite gibt es ja auch gerade bei Haferflocken auch gerne die eher die süße Variante. Und da Zucker streng verboten ist beim Hafertag und auch Eiweiß bisher wenig empfohlen wird, darf man das kombinieren tatsächlich mit Beeren. Und das ist natürlich die bekannte kohlenhydratreiche Mahlzeit, aber es ist eine kleine Portion Beeren und es ist wirklich die Frucht, die deutlich am wenigsten Zucker und Fructose enthält. Und darüber hinaus sind auch Nüsse erlaubt in kleinen Mengen. Das würde dann auch ein schmackhaftes Frühstück, ein Porridge geben, so in der süßen Richtung. Ich persönlich halte auch so ein paar Flocken zartbitter Schokolade oder 100%igen Kakao. Den darf man auch dazu geben, meiner Meinung nach, um die Sache noch etwas schmackhafter zu machen. Weil das Problem der Hafertage ist oder dieser Hafermahlzeit ist weniger die Wirksamkeit, die ist eindrucksvoll. Das kann jeder mal, ja, jeder Betroffene auch mal ausprobieren, wie stark das bei ihm wirkt. Aber die Attraktivität ist der Punkt. Wir erzählen das, wir predigen das. Es gibt ein paar richtige Fans auch von unseren Patienten. Aber es gibt eben auch einige, die sagen, oh, ich habe es mal probiert, aber irgendwie, ja, satt geworden bin ich schon. Aber mir fehlte so ein bisschen die Vollendung, so ein bisschen die Lust, das zu wiederholen.
Ja, das kenne ich aus der Ernährungsberatung, dass die Schmackhaftigkeit und natürlich auch individuelle Präferenzen eine ganz, ganz große Rolle bei sowas spielen. Aber ich finde diese Kombination toll, wenn Sie Beeren auch Nüsse mit hineintun. Da haben wir nochmal ein anderes Ballaststoffprofil natürlich auch, aber vor allem auch weitere sogenannte sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die nicht nur antioxidativ wirken, sondern man weiß eben ja heute auch, dass gerade einige dieser sekundären Pflanzeninhaltsstoffe auch nochmal zusätzlich das Mikrobiom unterstützen können. Also wir haben da eine Fülle von Wirksubstanzen, die sehr, sehr positiv auf den Organismus wirken. Ich denke, jetzt könnte man vielleicht so ein bisschen bösartig fragen, gut, ich bin sportlich aktiv, was hat denn das mit mir zu tun? Jetzt haben die über Cholesterin geredet, über Diabetes. Ich kann eine Zahl nennen, vielleicht können Sie die bestätigen, hatte ich gelesen. Wir haben täglich in Deutschland 1300 neue Typ-2-Diabetikerinnen, Diabetiker, lebensstilbedingt. Und da sind auch ganz viele dabei, die regelmäßig freizeitsportlich orientiert sind. Das heißt, dieses Thema Insulinsensitivität, also die Vorstufe von Diabetes, betrifft in Deutschland sehr, sehr viele Personen. Ist das richtig?
Ja, also es ist richtig, dass die Erkrankung Diabetes sehr häufig ist. Übrigens auch die Dunkelziffer wird auf bis zu 2 Millionen geschätzt. Also viele wissen noch gar nicht, dass sie Diabetes haben. Viele sind auf dem Weg dahin. Und es ist auch wichtig, dass wir über Prävention sprechen. Und Prävention ist im Grunde genommen auch gut untersucht. Und da sind wir wieder bei der Sportmedizin. Bislang haben wir ja über Ernährungsmedizin überwiegend gesprochen. Aber was gerade auch die Diabetesprävention zum Teil, aber auch die Behandlung des Diabetes angeht, ist die sportliche Aktivität, kann man gar nicht hoch genug betonen und bewerten. Also das ist ganz wichtig und die, die heute hier zuhören, sind offensichtlich ja sportlich interessiert und ich kann wirklich jedem nur zuraten, machen Sie Sport, machen Sie mehr Sport, weil in der Regel hilft da ausnahmsweise mal mehr, hilft mehr, wenn man es richtig macht, wenn man das Sporttraining gut dosiert und langsam steigert. Und insbesondere ist da auch, und das haben wir in der Diabetologie über die letzten Jahrzehnte gelernt, gar nicht der Ausdauersport oder überhaupt die Grundaktivität allein entscheidend, sicherlich auch wichtig, aber nicht nur, aber die Muskelkrafttraining und die Muskelerhalt, das ist sehr, sehr wichtig.
Das war der erste Teil der Episode des Podcasts Lecker zum Erfolg zur Hawaii-Methode mit Dr. Winfried Keuthage. Im Mittelpunkt standen spannende Einblicke rund um Hafer und Eiweiß, die Bedeutung von Ballaststoffen, Beta-Glucan, Blutzuckerregulation und Darmgesundheit und die Frage, wie sich diese Ansätze alltagstauglich umsetzen lassen. In Teil 2 geht es dann noch praxisnäher weiter. Dort steht vor allem das Thema Eiweiß im Fokus, außerdem der Hawaii-Shake und die Frage, was diesen Ansatz auch für Sportlerinnen und Sportler interessant macht. Also gern auch in die nächste Folge reinhören. Es lohnt sich!
Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Weitere Informationen unter www.diese.online.